Manche Shows sind wie alte Milch. Je länger sie stehen, desto saurer wird's. Willkommen beim Sommerhaus. Schrägsten Ferienhaus der TV-Geschichte, das Sommerhaus der Stars. Eins mit Thorsten Legert, durch Michael Wendler legendär geworden und heute ein Sammelbecken für alle Reality-Namen, die RTL noch nicht ganz abschieben möchte. Und an meiner Seite ist natürlich Mario Thunert.
Hallo.
Ja, das Sommerhaus ist ein schönes Haus. Wir gucken aktuell die 10. Staffel. Du hast wahrscheinlich bei der ersten Staffel noch nicht zugeguckt.
Das ist richtig. Ich habe da noch nicht zugeguckt und habe die jetzt kürzlich nachgeholt. Ich habe mir damit ein paar schöne Nachmittage und Abende verbracht, um nochmal zu gucken, was da damals so abging. Genau.
Und wir starten einfach mal im Hier und Heute. Das sind ja gleich mehrere bekannte Gesichter wie Hanka Rakwitz, die war bei Mieten, Kaufen, Wohnen damals zu sehen, bei Big Brother und dann groß rausgekommen bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Jochen Horst ist ein großer Schauspieler gewesen, war dann auch bei Promi Big Brother und ist mit seiner Frau eben dort zu sehen. Ansonsten haben wir Silvia González.
Mehr oder weniger, ja.
Silva González. Hot Banditos, der ein bisschen auftritt. Ansonsten muss man sagen, relativ viel Reality-Stars wie Paulina, Paulina aus Österreich, Marvin Klein, Ryan World, übrigens wahrscheinlich nicht der Sohn von der Höhleninvestorin.
Kennt man ihn.
Dann Edda Elsa Pilz. Und Sarah Joelle Janel und Luisa Isabella Matschewsk. Und da ist auch schon, wenn wir über die Kandidaten sprechen, so ein bisschen mein Problem. Ich interessiere mich für die Reality-Stars tatsächlich wirklich null.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man sich für die interessieren muss. Ich glaube, letztendlich geht Sommerhaus in erster Linie in die Richtung, dass dort Trash-Kapismus geliefert wird, ja, so ist ja dieses Schlagwort, was dieses Genre geprägt hat oder hervorgebracht hat, und das heißt, letztendlich geht es darum, größtenteils zumindest Paaren beim Streiten zuzugucken, sowohl innerhalb der Paare selbst als auch die Paare gegeneinander, also dann eben halt außerhalb. Von daher, glaube ich, muss man sich nicht großartig für die interessieren. Wenn man sonst keine weiteren Ansprüche daran stellt, dass da einfach irgendwie Rambazamba passiert, kann man das, glaube ich, einfach sich davon ein bisschen berieseln lassen.
Und was es ja auch gibt, ist tatsächlich der Sommerhausfluch. Denn laut Wikipedia, da hat es ein User aufgezählt, im Juli 2025 haben sich 47 von 82 teilnehmenden Paaren dann wohl getrennt. Aber es waren auch immer so Paare dabei, da hat man sich dann zum Teil auch gefragt, war das jetzt wirklich eine richtige Beziehung oder ist man da irgendwie nur so reingegangen, damit man da nicht alleine reingeht? Aber in diesem Jahr sieht es eigentlich danach aus, als sind es normale Beziehungen. Würde ich jetzt so mal sagen.
Ja, also dieses Jahr würde ich sagen, es macht es für mich so einen ähnlichen Eindruck wie in den Jahren zuvor auch. Also wie du schon sagst, es sind immer mal wieder so Leute dabei, wo du dich fragst, sollten die wirklich zusammen sein? Oder wo man irgendwie sagt, wäre vielleicht in der Realität doch besser, wenn sie nicht zusammen wären. Ja, und generell natürlich, ich meine, inzwischen machen wir uns nichts vor, ne?
Da das muss ich mich... Da muss ich mich vielleicht auch fragen, wenn hier jemand zuhört, der irgendwas in die Richtung studiert oder der Psychologe ist, gerne mal bei uns melden. Wie guckt ihr auf dieses Format und seht ihr da gewisse Probleme schon, die auf die Person zukommen? Also bei manchen denkt man sich, wenn man das anguckt, das wird aber noch böse enden.
Ich weiß nicht immer, also ich glaube, es gibt da gewisse Podcast-Formate, die sich auch auf eher psychologischer Ebene mit Trash-TV auseinandersetzen und auch genau mit solchen Formaten wie Sommerhaus. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Fan davon bin, weil ich glaube, das hebt das in eine Sphäre, die mir das Ganze schon überbewertet. Also ich glaube, man muss das Ganze nicht ernster nehmen, als es ist. Letztendlich ist es Trash-TV, gar nicht unbedingt negativ gemeint. Ich finde, Trash-TV ist sozusagen legitimes Genre im Unterhaltungsfernsehen. Aber man muss dann letztendlich auch nicht mehr draus machen, ja. Und dieses Psychologische, das nimmt mir dann das Ganze teilweise einfach schon zu ernst und führt dann eigentlich so diese Leichtigkeit, die das Ganze eben auch abbringen soll, eben dass man nicht zu viel darüber nachdenkt, führt das Ganze eigentlich ad absurdum. Deswegen würde ich das Ganze jetzt nicht auf einer psychologischen Ebene weiterverfolgen. Was man hinterfragen kann, ist natürlich, dass das Ganze inzwischen derartiges Business geworden ist, eben auch für die Leute, die daran teilnehmen. Ich meine, die verdienen da letztendlich in Anführungsstrichen ihr Brot und Butter damit, ne? Und das heißt, es würde mich halt auch nicht wundern.
Ja, bei den Butterpreisen, da kriegen sie nur noch Margarine.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die lernen sich untereinander kennen in diesen Formaten und wissen dann auch, dass wenn sie weiterhin eine gewisse Reality-Karriere beschreiten wollen im Fernsehen, dass sie sich da vielleicht auch gegebenenfalls zumindest dann über Phasen hinweg temporär zusammentun müssen, um dann halt zum Beispiel diese ganzen Paarformate, von denen es ja auch eine nicht so unterschätzende Anzahl gibt, ja, also da gibt es ja nicht nur eben das Sommerhaus, sondern eben halt auch prominent getrennt, wo es dann nochmal getrennte Paare zusammengefügt wird. Dann gibt es die Couple Challenge und das sind ja alles Paarformate. Das heißt, wenn man da auf lange Sicht Fuß fassen will, muss man sich da schon zusammentun und dann werden die das entweder aus ihrem eigenen Verstand heraus entscheiden oder vielleicht gegebenermaßen wird es dann vielleicht sogar auch vermittelt von Management. Also ich weiß jetzt nicht, habe mich da jetzt sozusagen noch nicht journalistisch investigativ mit beschäftigt, ja, ob dann zum Beispiel bei diesen unterschiedlichen Reality-Stars teilweise eben auch das gleiche Management dahinter steht und die gegebenermaßen auch vielleicht Leute irgendwie dann vermitteln. Weiß ich nicht. Ich will da jetzt Performer nichts unterstellen, ja, aber ich würde zumindest mal in Betracht ziehen, dass das etwas ist, über das man nachdenken könnte, ja, also dass es da sicherlich gewisse Mechanismen gibt hinter den Kulissen. Trotzdem muss sich das ja letztendlich vielleicht auch nicht gegenseitig ausschließen, ja, also man kann ja auch für sich entscheiden, okay, wir versuchen mal vielleicht irgendwie, ob wir zusammenkommen können und man stellt dann trotzdem fest, dass man irgendwie Sympathie füreinander hat und vielleicht entwickelt man auch Gefühle und dann sagt man auf der Ebene, das ist jetzt vielleicht dann nicht die allertiefste Ebene, wir nehmen mal zusammen an so einem Format teil, gegebenenfalls kann da dann was Tieferes raus entstehen oder man trennt sich dann wieder und ich glaube einfach, dass das doch teilweise vielleicht auf einer lockeren Ebene dann stattfindet, ne? Also
du hast jetzt viel gesagt. Jetzt kommen wir dazu, vielleicht das ein bisschen zu analysieren, weil du schon auch gesagt hast, wie das eben so ein bisschen aussieht, wie man sich trennt. Und ich wollte da vielleicht auch mal drauf eingehen. Wir hatten damals Erik Sindermann mit seiner damaligen Freundin Katharina, die davor gar keine Reality-Erfahrung hatte, die wirklich in der 7. Staffel stark daran zerbrochen ist, auch weil Erik Sindermann damals schon, muss man sagen, Reality war. Und das ist halt das Interessante bei diesen Charakteren. Du bist da mit deinem Partner, also du bist vielleicht auf Arbeit, ja, aber dein Partner kennt diese Arbeit nicht. Und dann kannst du dann können natürlich, wie man immer so schön sagt, dann fallen die Hüllen. Und damit kommt der ein oder andere nicht zurecht.
Ja, teilweise ist das so. Ich finde, es führt dann auch ein Stück weit zu ganz interessanten Momenten, dass man eben teilweise feststellt, wie du gesagt hast, dieser Sindermann, wo glaube ich, man auch wirklich gemerkt hat, dass die Freundin da gerne wahrscheinlich sofort aus dem Haus ausgezogen wäre. Und genau das sind dann Momente, die dann interessant werden. Aber ich glaube, das ist tendenziell eher so die Ausnahme, weil wenn wir uns jetzt auch mal die neue Staffel angucken, dann sieht man doch eigentlich recht häufig schon, dass auch die Partner eher schon so in den Bereich Influencer sind. Also es ist eher eigentlich eine Schwemme an Influencern da, ne? Also dass du dann ja oft schon sehr telegene Menschen hast, die dann eben halt vielleicht schon auf YouTube aktiv sind, die irgendwie vielleicht so ein bisschen im Fitnessbereich da sind, aktiv sind, also eben halt auch sehr nach außen gerichtet sind, extrovertiert sind, sich gerne in den Mittelpunkt stellen, gerne die Öffentlichkeit suchen. Und deswegen merkt man doch oft, dass es so Richtung in einen ähnlichen Typus geht zumindest, oder dass ähnliche, ich sage jetzt mal Stereotype auf einem gewissen Klischee bedient werden. Und das wäre tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich in der Zusammenstellung des aktuellen Casts anbringen würde, nämlich dass es mir teilweise von der Zusammensetzung her des Kandidatenfelds ein bisschen zu einseitig ist. Also mir wird da zu oft so das gleiche Stereotyp irgendwie bedient und deswegen ein bisschen zu viele Schickimicki-Paare, ja, also die so sehr auf diese ganzen Äußerlichkeiten bedacht sind. Ich glaube, also,
wer mir tatsächlich fehlt, ist wieder mal so ein typisches Paar aus Goodbye Deutschland, was immer gut funktioniert hat. Mhm.
Stimmt, da gab es einige Paare, da merkt man dann, die sind eher so ein bisschen auf so einer hemdsämmlichen Ebene unterwegs teilweise, ne, und nicht so fein geschliffen. Ich glaube, der Jens Büchner mit seiner Frau Dani war damals noch im Sommerhaus, ne? Da war das noch in Portugal.
Da, ja, genau, stimmt. Und ja. Chris Töpperwien.
Genau, ja. Wobei der Chris Töpperwien ist ja ein Entschuldigung, auch eher so tendenziell einer von der eitleren Sorte. Deswegen war das schon so ein bisschen der gleiche Schlag tendenziell. Bei Jens Büchner hat man dann aber schon gemerkt, dass dann teilweise so Welten aufeinandertreffen, ne? Und das sind halt also so Jens Büchner und so, das war halt jetzt nicht so dieser Influencer-Typ. Und deswegen war das dann interessant, weil dann ist das so ein bisschen schon so eine Art Culture-Clash, der sich dann da entladen hat. Ja, und ja, genau das ist praktisch jetzt der Punkt in der aktuellen Staffel, dass sich diesen Clash...
Darf ich kurz?
Ja, klar.
Das ist genau das, was ich so ein bisschen vermisse, weil wir hatten zum Beispiel in Staffel 1 René Weller, also ein ehemaliger Boxer. Wir hatten auch mal ein Bauersucht-Frau-Paar. Die eben dann auf ein Erotikmodel Michaela Schäfer und ein Jens Büchner getroffen sind. Genau. Oder ein Bert Wollersheim. Und das fehlt mir, da ist zu viel Reality seit mehreren Jahren dabei. Ich hangel mich leider immer an den Kandidaten, die man noch außerhalb kennt. Also ich gehe jetzt nochmal den Cast durch. Mario Basler zum Beispiel in der 7. Staffel. Ja. Habe ich wirklich gerne geguckt. Als Mario Basler raus war, haben mich die weiteren 2 Folgen null interessiert. Ich habe wirklich direkt abgebrochen. Es hat mich null interessiert.
Ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt, ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern, zu welchem Zeitpunkt der Staffel ist Mario Barth, der könnte auch reingehen. Das wäre auch
der könnte rein, ja. Kennst du, und mal gucken, wer als erster ausflippt.
Genau. Dann würde man auch endlich mal seine Freundin zu Gesicht bekommen übrigens. Ich nehme mal an, eigentlich Mario Barth ist oder man würde wirklich feststellen, dass Mario Barth in Wirklichkeit schwul ist, wovon viele inzwischen ausgehen. Aber Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wann ist denn Mario Basler ausgestiegen oder musste ausziehen?
Sie sind freiwillig in der Mitte der 8. Folge ausgestiegen. 8 von 10 Folgen. Freiwillig, ja.
Okay. Ja, dann war das schon zu einem recht fortgeschrittenen Zeitpunkt dann. Ne? Das heißt, das stellt man ja häufiger fest, dass dann tatsächlich irgendwann, wenn so die größten Dämonen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, oder die größten Troublemaker dann sozusagen ausgezogen sind aus dem Haus, merkt man dann so einen gewissen Spannungsabfall zum Ende der Staffel, ne? Weil dann ist halt eben so diese größte Spannung, die in der Luft lag, hat sich dann entladen und dann gibt es einen gewissen Abfall, beobachtet man oft beim Sommerhaus und deswegen kommen dann auch meistens schon die Finalduelle, weil sie halt auch einfach wissen, dass sie da jetzt dann dramaturgisch nicht mehr so viel rausholen können. Ja, genau, was man in dieser Staffel sagen kann zum Cast, ist es eben genauso, dass man theoretisch hätte irgendwie so Hanka Rackwitz und ihren Partner, der ja eigentlich auch irgendwie so eher so ein Typ ist, der so ein Jedermann ist, also der jetzt auch nicht so dieser extrovertierte Typ ist, wo man irgendwie sagt, der hat irgendwie eigenen YouTube-Kanal überhaupt nicht. Wo man sagen könnte, das wäre vielleicht so in dieser Staffel das Paar, das so ein bisschen diese Ebene einnimmt, also um so einen Gegenpart zu bilden, merkt man teilweise auch, aber das Problem ist leider, dass Hanka dafür zu zurückgezogen ist und zu wenig sich praktisch in diese ganzen Kreise gibt, also in diese ganzen Allianzen, die ja gebildet werden und man ganz oft den Eindruck hat, dass sehr, sehr viel ohne Hanka stattfindet und deswegen kann ja sozusagen dieser Clash, den wir eben besprochen haben, auch nicht so richtig fruchten, leider.
Ja, ich muss immer wieder sagen, mir fehlt da dann tatsächlich am Ende doch so ein Fußballer, der es auf Sportliche ankommen lässt und dann wieder mal einer raushaut.
Kassala!
Von wegen, ja, ein Kassala oder irgendwie, hör mal zu, hier wird nicht Betten vorher ausgewählt, ehe alle da sind. Und dann sagt, wir sind hier ein Team, ja. Hier wird nicht fair gespielt.
Ja, absolut. Bei wem ich sozusagen auch noch Potenzial gesehen hätte, dass der so ein bisschen eine andere Ebene aufmacht, ist der Jochen Horst. Der mich aber, also ich habe jetzt zwei Folgen der aktuellsten Staffel bisher geguckt, mich aber leider ziemlich enttäuscht. Also der hat ja dann bei Promi Big Brother ist er dann ja irgendwann wirklich warm geworden und hat da so dann diesen Partycrasher gespielt, ne? Weil der ist dann sehr taktisch vorgegangen und hat auch kein Blatt mehr vor den Mund genommen und hat dann auch gesagt, hat dann auch öffentlich zugegeben, dass er eben einfach taktisch wählt, weil er das Ganze als ein Spiel begreift, wo er eben die Kohle will. Und wenn er die Kohle will, dann kann er sozusagen nicht auf Freunde und Feinde achten und kennt er sozusagen keine Freunde und deswegen wählt er halt sehr strategisch. Und deswegen hat das doch auch eine wichtige Rolle eingenommen damals bei Promi Big Brother. Und diese Rolle kann ich jetzt aktuell bei Sommerhaus noch nicht erkennen, dass er sie wieder einnimmt und auch keine andere. Also es gab mal einen Moment, wo er zwischen einem Paar saß. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, wer das jetzt war. Irgendein Influencer-Paar. Also zwischen zwei Influencer-Paaren saß Jochen Horst und die beiden haben sich extrem an die Köpfe bekommen und Jochen Horst hat dann sozusagen einfach mal ausgesprochen, wie lächerlich er eigentlich diese Diskussion zwischen den beiden findet und hat dann sozusagen so eine Art Schiedsrichter gespielt und so eine Art Kommentator zwischen den beiden. Und wenn er diese Haltung und diese Position konsequent durchgezogen hätte, hätte das eine sehr unterhaltsame und auch irgendwie spannungsbringende Rolle werden können für ihn. Aber leider ist er danach, finde ich, doch sehr in den Hintergrund gerückt und ist eigentlich sehr still. Also ich sehe und höre irgendwie so zum Ende der zweiten Folge und zur Mitte der zweiten Folge sieht man eigentlich von Jochen kaum noch irgendwie was. Also schade drum, stand jetzt. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber...
Ja, was ich sagen muss beim Sommerhaus, das war gerade die ich glaube, vierte oder fünfte Staffel, die war 2019 mit Michael Wendler. Die hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil da war Willi Herrn dabei, Elena Miras, eben Steffi und Roland Bartsch, Johannes Haller, Benjamin Beuys mit Kate, Menowin Fröhlich. Ja, das war ein guter Haufen und hat teilweise im linearen Fernsehen bis zu 4 Millionen Zuschauer fast erreicht. Auf dem Höhepunkt, wo Wendler plus Freundin dann ausziehen mussten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da lief es auch wirklich nur Dienstag, ich glaube 2 oder 3 Stunden und nicht, wie es dann ab 2020 deutlich in einer viel, viel größeren Form war.
Ja. Ja, das ist so. Man hat natürlich die Dosis erhöht, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wenn man sich mal die Folgenanzahl der ersten Staffeln anguckt, dann waren das die Hälfte, ne? Also ich glaube, in den ersten Staffeln waren das teilweise nur 5 Folgen oder so, die gemacht haben. Also das war wirklich so eine Art Kurzevent eigentlich, mehr oder weniger. Und jetzt ist es ja wirklich zu etwas geworden, was sich über mehrere Monate zieht. Ja, kann man sicherlich kritisieren. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt zum Beispiel in der letzten Staffel, also jetzt nicht in der aktuellen, sondern in der vom letzten Jahr, ist mir das jetzt nicht so extrem aufgestoßen, dass ich gesagt hätte, die hätten jetzt dann zum Beispiel über 4, 5 Folgen hinweg, ja, oder über eine halbe Staffel hinweg jetzt keinen Stoff mehr zum Erzählen gehabt, sondern da hatte ich schon das Gefühl, dass es da immer ordentlich Sachen gibt, die Reibungspunkte bieten und wo man erzählerisch was rausholen kann und wo man dann letztendlich auch recht kurzweilig unterhalten wird. Also da hat es für mich funktioniert, das Ganze eben vielleicht auch von der vom Umfang her und vom Kontingent zu erhöhen. Wie sich das diese Staffel verhalten wird, das wird man dann erst sehen, ne?
Also das wird man sehen, genau.
Definitiv,
ja. Ich wollte noch mal sagen, was vielleicht auch so ein Problem ist, dass man diese Folgen erst Mitte September hat, beziehungsweise den Oktober. Man hat eine ziemlich große Konkurrenz jetzt zum einen mit, muss man auch sagen, mit der Champions League bei DAZN und bei Amazon. Das sehen wir auch auf Hitlisten, dass das bis zu 2,5 Millionen Menschen angucken. Mhm. Dann hat man Aktenzeichen Y. Und früher kam das halt wirklich im Juli, in der August, weil man es halt auch damals im März, April in Portugal gedreht hat. Und hat dann eben mit der Corona-Pandemie ist man dann eben nach Deutschland ausgewichen. Und das Interessante war ja eigentlich auch die 5. Staffel. Um jetzt nochmal hier zurückzuschauen, die wurde ja sehr stark kritisiert, weil da wurde extrem viel gemobbt und da haben sich alle nur noch irgendwie angeschissen. Da muss ich aber auch sagen, das große Problem war, dass die ja schon 3 Wochen vorher in Corona-Quarantäne in ein Hotel mussten.
Du meinst, dass diese Isolation also schon, und Abkopplung schon, von der Außenwelt sozusagen noch dazu geführt hat, dass die noch gereizter waren als sowieso.
Wenn du 3 Wochen schon nur mit deinem Partner zusammenlebst und keine anderen Menschen wahrnehmen darfst und das Essen dir nur über die Tür gereicht wird und dann sollst du noch 2 Wochen oder teilweise 3 Wochen in so ein Sommerhaus ziehen, wo halt einfach damals irgendwie Caro und Andreas Robbins, Diana Herold, die war auch ein bisschen speziell, und Lou, dann wieder Goodbye Deutschland, Martin,
das war.
Genau, Eva Benetatou mit Chris Broy, Annemarie Eifeld, André Mangold, Iris und Peter Klein. Ich habe ja schon mal erzählt, also bei Iris Klein, da ging es ja dann auch irgendwann los. Und dann noch Georgina Fleur mit ihrem Verlobten damals, Kubalay. Aber darauf will ich nicht eingehen.
Das ist dann eskaliert und das hat natürlich dann eine Eskalationsstufe erreicht, die dann irgendwann sozusagen nicht mehr vertretbar war. Ne? Das ist klar. Was wir aber auch schon gesagt haben, ist, dass eine gewisse Eskalation und eine gewisse gewisse Streitigkeiten und so, die dann da auf einer eskapistischen Ebene ausgetragen sind, auch das letztendlich dann ist, was diese Formate gewissermaßen reizvoll macht. Ne? Und ich glaube, wenn es das in diesen Formaten gar nicht gäbe, das hat man dann beim Club der guten Laune gesehen, funktioniert es eben auch nicht, weil ich glaube schon, dass auf einer ganz primitiven, trivialen Ebene es auch ein bisschen einfach auch das ist, was man ein Stück weit da sehen will. Du willst da sehen, wie Leute aus der Haut fahren, du willst sehen, wie extreme Emotionen bedient werden, sowohl im Positiven als eben auch im Negativen. Du willst sehen, wie Paare sich total aufreiben bei Spielen. Die unterhaltsamsten Spiele sind sicherlich die, wo sozusagen auch immer irgendwie die größte Gefahr des Scheiterns da ist und wo die Paare sozusagen schaffen müssen, sich untereinander irgendwie abzustimmen, um dann zum Beispiel den Partner, der blind rückwärts einparken muss mit einem Bulli, das Ganze irgendwie navigiert zu kriegen. Und wenn dann natürlich die untereinander sich dann irgendwie, wenn das Ganze dann total aus dem Ruder läuft und die sich gegenseitig, ich sag das jetzt mal so krass, anpissen, hat das natürlich einfach schon teilweise echt einen Unterhaltungswert, den man so nicht vor der Hand weisen will. Und letztendlich ist es Trash-TV. Es ist nicht die höchste Form von kultureller Unterhaltung, das Ganze. Ich glaube, das muss man sich nicht vormachen. Da werden niedere Triebe bedient, da werden niedere Strebungen bedient. Das ist, Thorsten Sträter würde das televisionäre Triebabfuhr nennen, und da bin ich auch bei ihm, weil ich glaube, dass einfach so diese Formulierung wirklich wie Arsch auf Eimer so auf Trash-TV passt, weil da einfach ein Eskapismus wirklich teilweise auch auf primitiverer Ebene ausgelebt wird, den man sich für sich selber im Alltag nicht macht, nicht auslebt. Ja, also deswegen.
Ja, also ein guter Freund von mir, der auch in der Produktion arbeitet, der sagt immer: guckt bei solchen Formaten, wer abwäscht, wer kocht. Und es sind immer die einen geregelten Ablauf haben, sind die, die am Ende nie durchdrehen.
Ach so, meinst du das?
Genau.
Ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite werden dann natürlich da aber auch sehr konservative Rollenmuster bedient, wenn du dann teilweise siehst, wie da Männer ihre Frauen gängeln. Teilweise durchaus auch umgekehrt. Aber teilweise sieht man natürlich auch, dass da so eine gewisse gewisser Chauvinismus und so ein gewisser Machismus auch ausgelebt wird in diesen Formaten, ne?
Ach, der teilweise so, dann auch wirklich. Ja, aber das liegt ja an den Personen selber, weil es ist ja eigentlich doch eine Reality, und wenn die Leute so dargestellt werden, dann sollten sie sich ja selber hinterfragen. Das ist jetzt nicht die Entscheidung der Produktionsfirma zu sagen, nur die Frauen dürfen kochen.
Nein, also keine Entscheidung der Produktionsfirma im direkten Sinne. Aber man hat teilweise ja schon das Gefühl, dass in den jeweiligen Staffeln immer wieder es so ein, zwei Leute gibt, die sich auch selber bewusst irgendwie so ein bisschen auf so einer Macho-Ebene selber positionieren, weil sie irgendwie wissen, dass das eine Form von Position ist, die irgendwie dann Kontroversen erzeugt und wieder auch Spannungsmechanismen bedient. Wie jetzt zum Beispiel auch dieser, wie heißt der Hot Bandito-Sänger? Costa da Silva oder wie heißt er?
Irgendwie
ich weiß
so,
es nicht genau wie. Ja, ne? Der ja auch irgendwie sehr schon direkt in dem ersten Vorstellungsvideo von ihm irgendwie so eine Art Macho- und Chauvi-Vokabular droppt irgendwie, weil er, glaube ich, irgendwie für sich selber irgendwie die Überzeugung gewonnen hat, sich jetzt so darstellen zu wollen oder so. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er privat jetzt wirklich so ist oder nicht. Will ich auch sozusagen, maße ich mir jetzt auch nicht an, das wirklich zu beurteilen, weil ich ihn ja letztendlich nicht kenne. Aber es ist schon auffällig, dass da immer wieder so gewisse Positionen eingenommen werden. Kann man sicherlich auch sehr kritisch sehen, muss man auch sehr kritisch sehen. Wird dann ja teilweise auch, gibt es dann ja eben auch ein Gegenkorrektiv, wie dann zum Beispiel einer Lische, die das dann auch immer wieder klar benennt, was ich dann auch sehr gut finde. Aber es sind eben Konflikte, die dort ausgetragen werden, und das sind ja sicherlich auch dann letztendlich gesellschaftliche Konflikte, die irgendwie dann generell auch in unserer Gesellschaft ausgetragen werden und die dann natürlich da auch auf einer gewissen stellvertretenden Ebene verhandelt werden. Was ich nochmal sagen muss, dass ich doch aber einige Punkte finde, die man durchaus loben kann. Also grundsätzlich.
Darf ich erstmal was? Darf ich erstmal wirklich was sagen, was ich überhaupt nicht gut finde? Gerne. Also, dass man seit der ersten Staffel die gleichen Spiele durchzieht. Also wirklich die eiskalt, die allergleichen Spiele. Und die Produktionsfirma heißt C-Point. Das möchte ich nicht sagen, damit die Firma gebrandmarkt ist, sondern C-Point produziert in Südafrika ja auch prominent getrennt. Und dort gibt es auch die allergleichen Spiele.
Ja. Ja, das sehe ich tatsächlich. Also du machst da einen Kritikpunkt auf, der sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt ist. Ich glaube aber, dass zumindest eine gewisse Wiederkehr von bestimmten Spielen auch tatsächlich sowas einen Wiedererkennungswert geschaffen haben.
Ja, aber da möchte ich doch mal sagen, sowas wie zum Beispiel das Spiel reinen Wein einschenken, wo am Ende irgendwie die Frauen dann wählen dürfen, wer rausgewählt wird. Und dann kommt jedes Mal, jede Staffel, die Umkehr. Nein, die ihr rausgewählt habt, die darf jetzt bestimmen, wer geht.
Ja, klar. Ja, sicherlich. Da kann man bestimmt drüber diskutieren. Das ist bestimmt ziemlich vorhersehbar geworden, ne? Also da könnte man das wäre mal ganz schön, wenn sie da vielleicht mal wieder irgendwie was kreieren könnten, was dann auch die Zuschauer mal wieder überrascht oder so, ja, mit einem neuen Twist. Sicherlich wäre das nicht schlecht. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass es auch gewisse Spiele gibt, auf die ich mich dann schon jedes Mal wieder freue. Also zum Beispiel, das gibt es ja beim Dschungelcamp auch und beim Sommerhaus ist das ähnlich der Fall, also dass es zum Beispiel eben das Spiel gibt mit dem roten Bulli inzwischen, der dann blind eingepackt werden muss, während der Partner, also meistens die Partnerin, dann auf der Beifahrerseite sitzt und sozusagen dann sich rauslehnen muss, um dann eben praktisch die Ansagen zu machen, wie der blinde Partner jetzt dann lenken muss und das muss er rückwärts fahren und so.
Genau, das und man ist merkt dann das Spiel, was bei der Aggressivität, wie weit man noch hat.
Genau, ja, also da...
Kurzer Anschlag,
jetzt geh endlich rechts!
Ganz genau, ja, also auf jeden Fall ist das ein Spiel, was mich immer ziemlich gut unterhält und wo ich mich dann auch drauf freue und das hat natürlich auch, also ich glaube, für solche Formate ist das immer wichtig, dass sie eine gute Mischung zwischen frischen Impulsen und auch einer gewissen Verlässlichkeit und auch auf einen gewissen, ja, ich sage jetzt mal, Wiedererkennbarkeit haben, dass dann eben verlässliche Punkte im Ablauf sind. Ganz grundsätzlich finde ich, macht Seapoint da eine sehr gute Reality-Unterhaltung, auch in der aktuellen Staffel wieder ist das, was, glaube ich, eine Staffel werden kann, die gut unterhält. Also auf jeden Fall gerne mal reingucken, ist jetzt definitiv nicht so, dass ich sage, oh Gott, das kann man dieses Jahr aber überhaupt nicht gucken, das nicht. Wie die Staffel ich würde jetzt mal in Zweifel ziehen, ob das eine Staffel sein wird, an die man sich dann noch dran erinnert, wie du zum Beispiel jetzt die Staffel gesagt hast mit Lou und Tisha und die mit dem Auswanderer-Paar
eben. Du meinst mit dem Wendler?
Nee, nicht mit dem Wendler.
Achso, das war ein Jahr später.
Bei Deutschland.
Genau.
Wie hießen die? Caro und
Andreas, die ich immer noch ganz gerne bei Goodbye Deutschland angucke.
Ja, diese beiden Bodybuilder-Fans.
Die also, habe ich leider gefressen, so sehr mag ich die.
Okay. Ja, also das ist ja dann zum Beispiel eine Staffel, an die man sich halt dann noch auch nach Jahren erinnert. Ob das jetzt bei dieser Staffel passieren wird, bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das wird vielleicht eher eine durchschnittliche Staffel, aber die dann doch noch recht unterhaltsam ist. Ja, also was ich finde, das würde ich gerne nochmal erwähnen, ist, dass sich die Off-Sprechertexte in den letzten 2-3 Jahren ziemlich gesteigert haben in ihrer Qualität. Also die finde ich inzwischen wirklich, die haben ein ganz tolles Niveau inzwischen erreicht, was wirklich seinesgleichen sucht, ja. Also das sind eigentlich schon kleine Gedichte, die da komponiert werden, wo dann auch wirklich richtig mit Betonungen gearbeitet wird, mit Reimen, mit Versmaß, mit Taktung, wo du richtig erkennst, dass dort jemand oder vielleicht auch mehrere Leute am Werk sitzen, die wirklich literarisches Talent auch haben und die da wirklich ihr Handwerk sehr beherrschen und das macht einfach, also kann ich es mal so sagen, als jemand, ich glaube, wir beide sind ja Leute, die auch so ein bisschen literarisch unterwegs sind, auch selber im literarischen Schreiben, das ist für mich einfach ganz wunderbar. Also das ist für mich ein Genuss, teilweise da diese Off-Texte anzuhören, auch von dem Patrick Linke, glaube ich, der da genau praktisch das richtige Medium ist, das zu transportieren, weil Patrick Linke ja einfach auch ein toller Sprecher ist und wenn der da so super Texte an die Hand kriegt, wo der dann mit seiner Performance dann auch die praktisch dann verwandeln kann zu Gold, finde ich das einfach ganz wunderbar und ich genieße die Texte in den letzten 2-3 Jahren beim Sommerhaus einfach sehr und finde, dass es einfach schon, dafür lohnt es sich für mich einfach schon.
Also, trotzdem muss ich sagen, ich wurde damals schief angesehen, als ich 2019 vor Freunden einfach gesagt habe, das müsst ihr einfach gucken, das ist das Allergenialste. Michael Wendler, guck ja. Mal hier, Laura, das ist eine Kartoffel, die kannst du auch essen.
Ja.
Sowas. Und das Ganze wird natürlich auch weiter ausgewertet, denn Umu Tekin und seine Freundin Emma, die waren ja letztes Jahr zu Gast und ja, die sind am Freitag, den 26. September bei Wo die Liebe hinfällt, jedes Paar ist anders, bei Vox zu sehen, also auch bei RTL Plus. Wahrscheinlich könnt ihr das dann auch nachgucken, wenn ihr den Podcast später anschaut. Und Bei denen gab es dann auch Eskalationen im Haus.
Nein, wirklich. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei den beiden.
Ja.
Naja, die beiden sind schon sehr speziell, ja. Da weiß man auch immer nicht, sind die jetzt zusammen oder sind sie nicht.
Ja, aber es gibt, glaube ich, auch so. Aber es gibt auch so Paare, die, wo du immer so denkst, okay, die sind, also die tun immer vor allem, als wären sie dann getrennt, aber jeder Außenstehende weiß, ja, die sind ja eh wieder übermorgen zusammen.
Ja, genau. Das ist sicherlich bei den beiden dann auch nochmal sicherlich vielleicht ein Tempo, was dann tendenziell nochmal erhöht ist. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, es gibt einige Punkte neben den Texten, auch die Spiele teilweise. Also es gab ja hier die Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis. Die hatten letztens ein Spiel, wo die ihre Köpfe durch so Löcher stecken mussten und dann Bälle blasen mussten, um damit Wörter praktisch zu buxieren und zusammenzustellen. Und das hatte auch zum Beispiel einen tollen Unterhaltungswert, weil der Dennis anscheinend nicht bereit war, einfach richtig wirklich mal Gas zu geben und wirklich mal die Bälle richtig zu pusten und praktisch irgendwie, ja, entweder wirklich so eine starke Raucherlunge hat, schon mit 30, dass da gar nichts geht, oder er einfach nicht wirklich irgendwie bereit war, da wirklich wirklich in Aktion zu treten. Aber das sind dann auch teilweise so Spiele, wo man teilweise, kommt es einem dann so vor, sie ein bisschen zu lang erzählt werden. Aber das hat natürlich gewissermaßen auch wieder seinen Reiz, weil teilweise es natürlich genau dann die Spiele sind, wo so absurde Situationen dann entstehen und dann einfach sich über Minuten hinweg einfach ganz herrlich gestritten wird. Muss man sicherlich auch immer die richtige Mischung finden. Teilweise schaffen sie das. Teilweise ist es ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen.
Aber dafür gibt es RTL Plus.
Dafür gibt es RTL Plus, und das ist ja sowieso definitiv sicherlich auch das relevanteste Feld für Reality-TV inzwischen. Ne? Also ich meine...
Ja, kann man so sagen, ja.
Ich glaube,
ich freue mich jetzt noch auf Sarah Joelle Janel. War die nicht zwischendrin auch mal irgendwie Erotikmodel, habe ich mal gelesen?
Du, das weiß ich nicht.
Ach so. Ja.
Das weiß ich nicht. Da bist du der Experte, nein.
Wieso bin ich jetzt der Experte dafür bei Erotikmodels? Okay, genau. Da bin ich jetzt der Erotikmodel-Experte. Ja. Dann kann ich mir wenigstens noch ein Schild schreiben.
Ja, wieso willst du dir das jetzt um den Hals hängen? Oder willst du das in deinem Büro hängen?
Nee, einfach so eine Auszeichnung irgendwie.
Ach so.
Wurde als Erotikmodel-Experte bezeichnet. Quotenexperte, Erotikmodel-Experte und vielleicht jetzt noch irgendwas Schräges.
Okay.
Ja, wenn sowas, du wie der ehrenamtliche, sowas wie der ehrenamtliche Biber-Experte der Stadt Würzburg oder so.
Den gibt es?
Biber-Beauftragten. Also
in Würzburg würde mich das ja nicht wundern.
Ja, in Würzburg gibt es wirklich den Biber-Beauftragten.
Okay, und was macht er dann den ganzen Tag?
Das weiß ich nicht, den könnten wir mal interviewen, aber ich glaube nicht, dass es jemand interessiert. Ja,
ja, vielleicht. Ja, vielleicht abschließend, also du hast ja eben gesagt...
Ich wollte dich noch abschließend tatsächlich was fragen. Ja, du hast nämlich auch mal bei das Sommerhaus der Normalos reingeguckt.
Stimmt, ja.
Und ich habe da auch eine Folge reingeguckt und ich muss sagen, ich habe da relativ schnell abgebrochen. Und das überbordende Konzept dieser ganzen Sache, muss ich auch immer mal wiederum sagen, ist, was du da eben dann erkennst. Und zwar, dass die Stars, die sich im Sommerhaus daneben benehmen, die benehmen sich im Gegensatz zu den Normalos.
Ja, teilweise sind die da auch ziemlich heftig eskaliert, sicherlich. Da gab es sicherlich auch echt zweifelhafte Momente. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal so alle bisherigen Staffeln vom Sommerhaus, also vom Sommerhaus der Stars in Anführungsstrichen, ja, Revue passieren lasse und das aufwiege mit dem, was jetzt beim Sommerhaus der Normalos lief, würde ich ungefähr sagen, kommt es letztendlich so aufs Gleiche raus. Vielleicht eine der etwas heftigeren Staffeln vom Sommerhaus der Stars, ja. Letztendlich Sommerhaus der Normalos, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal brauche, weil man schon ziemlich gemerkt hat, dass da auch immer wieder so der gleiche Typus ist, ne? Also das sind natürlich größtenteils wirklich schon Leute, die selber auch dann eben schon auch eben vielleicht auf einer kleineren Ebene als Influencerinnen und Influencer tätig sind, letztendlich auch so einen ähnlichen Charakter bedienen wie viele beim Sommerhaus der Stars. Und man, glaube ich, auch schon Schwierigkeiten hatte, teilweise da, andere Leute zu finden, die wirklich so ein bisschen gesettelter sind, sage ich jetzt mal. Es gab da ein paar, wo du auch dann gemerkt hast, dass sie sich ein bisschen schwer dort getan haben, ja. Grundsätzlich, glaube ich, aber war mir das zu ähnlich und deswegen war praktisch für mich das Unterscheidungsmerkmal oder der letztendliche Unterschied im Gefühl her nicht groß genug, als dass ich sage, dass es für mich wirklich einen dauerhaften Ableger rechtfertigen würde. Hm. Also da würde ich tatsächlich, ich kann verstehen, dass sie diesen Versuch unternommen haben, würde aber wirklich, ja, vielleicht sogar eher sagen, dazu tendieren, dass ich sage, dass es diese Mechanismen, die ja dann stattfinden letztendlich, es noch mehr abnutzt letztendlich und ich eher dazu tendieren würde zu sagen, macht das Sommerhaus dann wirklich als jährliches Highlight. Ja. Und grundsätzlich, ja, du hast eben gesagt, die Konkurrenz ist da am Mittwochabend, glaube aber letztendlich, dass sowieso der Großteil der Fans das Ganze im Streaming konsumiert, weil also ich tue es zum Beispiel definitiv auch und muss sagen, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, das linear zu gucken, weil ich zum Beispiel einfach nicht bereit bin, mir das Ganze ständig von Werbung unterbrechen zu lassen. Und wenn es dann wirklich bis abends 23:15, 23 Uhr geht und das Ganze wird 6-7 Mal unterbrochen von Werbung, ist das einfach ein ganz, ganz anderes Rezeptionsgefühl. Und ich glaube einfach, dass das eine Art von TV-Konsum ist inzwischen, mit denen sich viele nicht mehr abfinden wollen und die sich einfach inzwischen so verändert hat, dass sich die Leute einfach an einen anderen Konsum gewöhnt haben, eben in dem Streaming-Konsum auch mal zu sagen, ich gucke jetzt 2 Folgen am Stück und dann wirklich selten nur mit Werbung unterbrochen. Und deswegen glaube ich einfach wirklich, dass das Hauptfeld ist für Sommerhaus und da muss man jetzt dann gucken, glaube ich, muss man es dann messen, wie die Aufrufe im Streaming-Ranking und auch bei den Programmmarken sind. Ja, also.
Ja, damit hätten wir eigentlich alles Wichtige für heute besprochen. Mhm. Dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst und dann hören wir uns nächste Woche wieder am deutschen Nationalfeiertag. Da können wir uns irgendwelche deutschen Themen aussuchen. Wir gucken mal, wir überlegen uns was und wünschen ein schönes Wochenende und bis dann.
Genau, ich melde mich dann vom Brandenburger Tor.
Wunderbar, ciao.
Tschüss.